Ich will an dieser Stelle einfach euch nochmal Danke sagen. Ich weiß nicht, ob ich das genug tue. Danke, dass ihr so treu die Bibelstunden besucht, dass ihr regelmäßig kommt, euch unter das Wort stellt und diesen langen Weg, auch langen Weg des Studiums, des Petrusbriefs, auch ich sage mal, den langen Atem habt, da den Weg zu gehen. Und ich muss euch ehrlich sagen, manche Gemeinden wird sich freuen, so einen Gottesdienstbesuch zu haben, wie wir einen Bibelstundenbesuch haben. Also das ist ein Vorrecht, dass so viele da treu kommen. Ich freue mich sehr, sehr darüber. Und lade euch jetzt mit euch ein, wieder das Kapitel 3 mit mir aufzuschlagen. Wir arbeiten diesen Abschnitt durch, beziehungsweise Kapitel 3. Wir haben in der letzten Bibelstunde ab Vers 8 angefangen. Dieser Abschnitt habe ich bis Kapitel 4, Vers 6 eingeteilt. Nicht, dass damit schon fertig ist, das geht ja noch weiter, aber das ist der ganz große Abschnitt. Und wenn, Harry, du mir ganz kurz noch die erste Folie kurz zeigst oder uns zeigst, dann erinnere ich auch, wo wir gerade sind, was wir gemacht haben und was wir heute tun. Der Abschnitt beginnt ja Kapitel 3, Vers 8 und ich habe das in vier Teile unterteilt. Die kommen bestimmt gleich und ich sage es euch mal schon mal ganz grob als Erinnerung, darum geht es, dass die ersten Verse, vor allem die Verse 8 bis 13, da geht es beim Petrus darum, dass er uns unseren Wandel als Christ nochmal vor Augen uns führt und uns zeigt, was können wir dazu tun, damit wir in dieser Welt, solange wir in dieser Welt wandeln, gute Tage erleben können. Und da gibt es etwas, was wir tun können, das sind diese Verse 8 bis 13, Wandel als Christ in dieser Welt, Wandel als Christ. Dann folgt dem aber dieses Leiden als Christ. Man erlebt auch eben Tage, wo man eben auch als Christ leidet. Also da ist ja schon da, wunderbar, ich gucke da, das ist egal. Also dann haben wir die Verse 14 bis 17, in denen beschreibt Petrus Leiden als Christ. So, es gibt auch Tage, und obwohl man eben alles daran setzt, dass es gute Tage werden können, gibt es eben auch Tage, in denen es nicht gut wird und wir als Christen leiden. Und er beschreibt, in welcher Gesinnung, mit welcher Haltung, mit welchem Verständnis wir dieses Leid ertragen und wie wir damit eben umgehen. Das sind die Verse, mit denen wollen wir uns heute beschäftigen. All das führt eben zu diesem einem Abschnitt, und zwar der sogenannten Höllenfahrt Christi. Da gibt uns Petrus, das ist nicht aus dem Kontext gelöst, sondern da gibt uns Petrus uns das Beispiel, Leiden als Vorbild des Christus oder Vorbild für uns Christen. Wie können wir oder wie gehen wir mit Leiden um? Wir brauchen ein Vorbild, unser Vorbild ist Christus. Und so beschreiben die Versen 18 bis 22 uns das Leiden, wie Jesus Leiden als Vorbild. Wie verstehen wir das Leiden? Warum? Welchen Sinn macht das? Und in diesem ganzen Zusammenhang eben haben wir diesen Bericht, dass Jesus irgendwo hingegangen ist und irgendjemand gepredigt hat. Und wohin gegangen ist, wem er gepredigt hat und warum, das ist, was wir uns miteinander anschauen wollen. Aber damit ist noch nicht fertig und der Kontext, der rote Faden geht weiter. Und nachdem Petrus eben uns das Vorbild Christi uns gezeigt hat, schließt er daraus oder macht einen Rückschluss und sagt, in dieselbe Gesinnung, die er gerade uns da gezeigt hat, in derselben Gesinnung müssen wir als Christen leben. Also die Gesinnung Christi brauchen wir. Also diese vier Abschnitte. In den ersten Abschnitt geht es Wandel als Christ, zweiten Abschnitt Leiden als Christ, dritten Abschnitt Vorbild von uns Christen und der vierte Abschnitt ist die Gesinnung, die wir als Christen in diesen Leiden haben. Und da ist Schlüssel und als Schlüssel zum Verständnis ist unser Jesus als Vorbild so vor Augen gemalt. Das ist mal ganz grob der Abschnitt, okay? Nur kurz als Erinnerung und damit belasse ich auch schon als Wiederholung. Wir haben uns in der letzten Bibelstunde eben mit den ersten Versen, also ersten Vers 8 bis 13 beschäftigt und das angeschaut, was liegt an uns, gute Tage zu erleben. Und wir haben uns angeschaut, mit welcher Haltung wir das tun, nach welchen Prinzipien wir da leben sollen und was für eine Begründung dem zugrunde liegt, dass wir das auch so tun sollten. Petrus sprach über die Gleichgesinnung, über ein Mitgefühl denen gegenüber, unter denen wir auch leiden oder unter denen wir auch leben, die das Evangelium nicht haben, die die Erkenntnis Gottes nicht haben, Mitleid mit ihnen zu haben, sie nicht zu hassen, sondern eben Mitleid zu haben. Er spricht von brüderlicher Liebe, er spricht von Barmherzigkeit, er spricht von Demut als etwas, was wir anziehen sollen. Das Prinzip ist, Böses nicht mit Bösem vergelten und Scheltwort nicht Scheltwort, sondern segnen. Und an dieser Stelle noch ganz kurz, Segen bedeutet etwas Gutes sagen. Und ich habe gehört, und das ist nicht zum ersten Mal, man tut sich ja schwer mit dem Auftrag, ihr sollt segnen. Warum? Weil wir verstehen, dass nur der Höhere das Niedrige segnen kann. Und der Höhere ist Gott, und der Niedrige ist der Mensch. Und wie können wir segnen? Gott kann ja nur segnen. In diesem Verständnis absolut richtig, Gott segnet. Aber was die Bibel sagt, wenn wir segnen sollen, und wir sollen segnen, allein jeden Sonntag sollten wir einen Segen, Paulus endet jeden Brief mit einem Segen. So, der Segen ist, indem wir den Willen und die Verheißung Gottes Menschen zusprechen. Das ist, wenn wir segnen. Wenn wir Menschen etwas von Gott weitergeben und ihnen etwas Gutes von Gott weitergeben, ihnen die Verheißungen Gottes zusprechen, dann segnen wir. Nicht, dass wir Segen geben und Menschen dadurch etwas Gutes erleben, sondern wir sprechen ihnen etwas Gutes zu, und zwar im Namen Jesu und auf Grundlage des Evangeliums. Wir können, manchen Stellen kann man auch Segen überschreiben mit Preisen, mit Loben, wird auch oft mit Segnen übersetzt. Segne den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, steht eigentlich im Psalm. Lobe den Herrn meine Seele, übersetzen wir. Aber da heißt eigentlich, segne den Herrn meine Seele. Sprich etwas Gutes über Gott meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dann wird alles aufgezählt. Ihr kennt das Lied, lobe den Herrn meine Seele. Gell? Das ist der Psalm. Und da geht es darum, dass ich einfach bekenne und verkündige und bezeuge, was Gott mir Gutes tut und ihm dafür Danke sage. Das ist segnen. Gott segnen ist bedeutet ihn anbeten. Von daher, unser Auftrag ist, Menschen nicht zu verfluchen. Unser Auftrag ist nicht, Menschen zu vernichten, unsere Feinde niederzumachen, Böses mit Bösem zu vergelten, Schelfwort mit Schelfwort, im Gegenteil. Wir sollen, unser Anliegen sein, soll sie ihnen den Segen Gottes zu bringen, denn dazu sind wir noch in der Welt. Sie sollen Miterben des Segens werden. Und das malt Petrus eben vor Augen. Und ihm ist klar, und er begründet es mit Argumenten, er sagt, wenn wir nach Frieden nachjagen, wenn wir nichts Böses tun, dann brauchen wir auch nichts Böses rechnen. Also wenn wir nicht ständig dafür selbst verantwortlich sind, dass wir leiden, dann können wir wirklich gute Tage erleben. Und dieses Prinzip, ich denke, ich belasse es dabei, ich hoffe, es ist uns klar und wir verstehen das. Aber es kann sein, und jetzt lesen wir ab Vers 14, es kann sein, dass wir alles daran setzen, dass wir Gutes tun, um gute Tage zu erleben. Wir tun nichts Böses, wir versuchen nicht Böses mit Bösem zu vergelten, wir versuchen nicht Scheltwort mit Scheltwort, wir beschimpfen Menschen nicht, wir schelten Menschen nicht, wir tun diese Dinge nicht und trotzdem werden wir verleumdet, trotzdem werden wir gehasst, trotzdem leiden wir. Es kann sein, sagt Petrus. Und dann ist, wie verhalten wir uns dann? Und er schreibt ab Vers 14, und ich lese das. Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedermann gegenüber, der Rechenschaft von euch fordert. Über die Hoffnung in euch, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zuschanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes zu leiden, als für Böses tun. Das ist der zweite Abschnitt. Der erste Abschnitt, also Leben als Christ, der zweite Abschnitt, Leiden als Christ. Und die Klammer oder die Aussage ist, wenn ihr auch leiden solltet, und die Frage ist, warum sollten wir leiden, obwohl wir Gutes tun? Petrus sagt am Ende, wenn Gott es will. Das heißt, wenn Gott will, dass wir leiden, werden wir leiden. Obwohl wir alles daran setzen, damit wir nicht leiden, kann sein, dass wir Leid erfahren. Und der Grund ist dahin, weil Gott es will. Warum es Gott will, an dieser Stelle will ich nicht zu tief darauf eingehen. Warum? Weil das kommt, dann Petrus wird nochmal eine Schleife drehen. Wird ab Kapitel 4, ab Vers 7 dieses Thema vertiefen und uns als Gemeinde erklären, warum will Gott, dass wir leiden? Warum lässt Gott das zu? Warum ist es notwendig? Und er wird über diese Dinge sprechen und er beginnt damit und er sagt, wir sind am Ende der Zeit, Freunde. Wir stehen kurz vor der Tür, Jesus ist kurz vorm Kommen und das hat einen Grund. Und er wird dann erklären, warum Gott will, dass wir leiden. Das hat was mit Läuterung, das hat was mit Prüfung und Vorbereitung auf das Kommen Jesu Christi zu tun. Das wird er vertiefen. An dieser Stelle sagt er erstmal nur, wenn Gott will, dann werden wir leiden. Wenn er es zulässt, dann hat es einen Grund. Und dann aber, wenn wir leiden, dann ist es besser, dass wir nicht so leiden, dass wir selbst schuld dran sind, sondern dass wir um der Gerechtigkeit willen, dass wir um des Evangeliums willen, dass wir um den Namen Jesu willen leiden. Warum ist es besser? Warum ist es gut? Petrus sagt, er gibt uns zwei Gründe. Er gibt uns hier in diesem Abschnitt zwei Gründe. Das, was ich euch sage, nochmal, ich bin mir sicher, das haben wir in verschiedenen Variationen, immer wieder in anderen Versen schon durchgekaut. Deswegen versuche ich das eher so als Erinnerung euch vor Augen zu führen. Er gibt uns zwei Gründe, warum. Der erste Grund, er sagt, weil im Leiden wir eine Glückseligkeit haben. Wenn Gott will, dass wir leiden, dann müssen wir das so annehmen und verstehen, dass es gut ist für uns und darin steckt eine Glückseligkeit. Das ist fremd für uns. Glücklich sein im Leiden, das ist fremd für uns, das fühlt sich nicht richtig an. Aber Jesus oder die Schrift lehrt, Petrus lehrt an dieser Stelle, es gibt eine Glückseligkeit im Leiden. Und ich will ganz kurz nochmal euch daran erinnern, nur, was diese Glückseligkeit ist. Und er gibt uns einen zweiten Grund, warum Gott will, dass wir leiden. Und der zweite Grund, er sagt, weil es die Gelegenheit ist, unser Evangelium zu bezeugen. In diesen Versen, also Verse 14 bis 17, dieser Abschnitt, malt uns, wie gesagt, das Leiden vor Augen und sagt uns, es gibt eine Glückseligkeit im Leiden und es gibt ein Ziel oder ein Zweck des Leidens. Die Glückseligkeit und das Ziel. Das Ziel ist das Zeugnis, die Möglichkeit eines Zeugnisses um das Evangeliums willen. Lass uns ganz kurz das anschauen und das ist dann die Vorbereitung endlich für diesen Abschnitt. Ich weiß nicht, ich tue so, als ob es voll spannend ist und ihr denkt vielleicht, wir wissen das schon, ist schon alles klar. Mir macht es Spaß. Von daher, ich hoffe, für all die, die dieser Abschnitt klar ist, ich hoffe, dass die Art und Weise, wie ich es versucht habe, euch zu erklären, euch einfach eine geübte Sinne schaffen wird, wie man an schwierige Stellen herangeht. Für die, die es nicht so klar ist, hoffe ich, dass es klar wird, was eigentlich Petrus an dieser Stelle sagt. Und ich empfinde es zumindest, dass es gar nicht so schwierig ist, wie es auf den ersten Blick eben erscheint. Aber lass uns erstmal mal den zweiten Teil uns anschauen. Also Leiden als Christ, als Wiederholung, als Zusammenfassung für all die Situationen, die wir bis jetzt besprochen haben. Erinnern wir uns? Welche Situation hat Petrus uns vor Augen geführt? Vor Obrigkeit, als Sklave und in der Ehe. Und da sind Leidenssituationen. Wie geht man damit um? Und hier bringt er uns und sagt, ja okay, wenn Gott will, dass wir in diesen Situationen leiden, wir geben alles daran, dass wir mit der Obrigkeit keinen Ärger haben und leiden trotzdem. Wir geben alles daran, dass wir mit unserem Arbeitgeber keinen Ärger haben und trotzdem leiden wir. Wir geben alles daran, dass wir mit unserem Ehemann oder Ehefrau keinen Ärger haben und trotzdem leiden wir. Und dann sagt Petrus, ja, wenn Gott es will, dann wird es passieren. Aber begreift eins, ihr seid glückselig. Warum? Ich bin mir sicher, dass Petrus nichts sagt, was er nicht von seinem Herrn gelernt hat. Geht mal mit mir Matthäus 5, die sogenannte Bergpredigt. Jesus beginnt die Lehre vom Reich Gottes. Er beschreibt das Wesen des Reiches Gottes. Und als er seine Jünger anfängt zu lehren, setzt er gleich am Anfang lehrt er die Seligpreisungen. Und die haben es in sich. Und die Seligpreisungen sind sozusagen eine Voraussetzung oder der Weg oder die Grundlage überhaupt für diesen Berg, der dann kommt, für das Reich Gottes. Wie kommt man in das Reich Gottes? Wer hat Anteil an diesem Reich? Wem gehört dieses Reich? Was ist das Merkmal dieses Reiches? Alles fasst Jesus in diesen Glückseligpreisungen zusammen und in gewisser Weise auch die Psalmen. Ich lese euch ab Vers 1, Kapitel 5. Als er aber die Volksmenge sah, stieg auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er trat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das heißt, all die, die ihre Unfähigkeit und ihre Schwachheit anerkennen, die sind glückselig. Die begreifen, dass sie vor Gott pleite sind, die sind glückselig. Die dürfen sich freuen, die sind zu beneiden, die sind gerettet, wie wir auch diese Glückseligkeit alles definieren können. Aber letztendlich, das ist euer Glück, und zwar ewiges Glück, Himmelsglück, Rettungsglück. Was? Einzugestehen und zu verstehen, ich bin vor Gott bankrott. Das ist die Voraussetzung für alles, was jetzt gleich kommt. Ohne dem eins zu verstehen, kann man die Bergpredigt nicht verstehen. Da wird man denken, ja, aber wie kann ich das halten, wie kann ich das halten? Rechte, linke, 3 Meilen gehen, all diese Dinge. Und manche sagen, ja, das ist nicht für uns, das ist für die Juden, dieser Teil, das ist Gesetz und all diese Dinge. Es gilt nicht für uns, oder es ist in das 1000-jährige Reich, kommt all das hinein. Warum? Weil die denken, wer kann das so leben? Und Jesus beginnt und sagt, das Erste, was wir begreifen müssen, wenn wir über die Maßstäbe des Reiches Gottes reden, ist, die Glückseligkeit liegt darin, dass wir, wenn wir begreifen, wir können das ja gar nicht. So startet das. Und dann geht er hin und sagt Folgendes. Glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauenden, denn sie werden getröstet werden. Er geht weit und was er damit sagt, ist nicht, jeder, der weint, der ist glückselig. Jeder, der mal trauert, der wird gerettet werden. Sondern über was weinen? Über diese Hilflosigkeit, über diese Schwachheit, über diese Unfähigkeit. Und so baut Jesus die Seligpreisung auf und zeigt in gewisser Weise einen Weg der Bekehrung. Man kann hier einen Weg der Bekehrung finden oder einen Weg des Eintritts in das Reich der Himmel. Und in diesem Zusammenhang sagt er Folgendes, schaut mal mit mir ab ich lese weiter Vers 5. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Leben erben. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig, die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig, die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig, Wenn ihr um der Gerechtigkeit willen, wenn euer Anliegen ist, nach der Barmherzigkeit zu trachten, nach Frieden zu trachten, wenn ihr in dieser Weise lebt und man euch trotzdem verleugnet, ihr trotzdem leidet, glückselig, warum? Ihr gehört Gott, auf euch wartet ein Erbe, auf euch wartet ein Reich. Ihr seid Söhne Gottes. Und dann sagt er Vers 11, glückselig seid ihr, wenn ihr auch wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse, lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel. Denn ebenso haben sie auch die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Das ist die Glückseligkeit und darauf nimmt Petrus Bezug. Er sagt, wie sollen wir leben als ein heiliges Priestertum in den Leiden? Wir sollen eben nicht Böses mit Bösem, wir sollen nach Frieden trachten, nach Frieden streben, sanftmütig sein, mitleidig sein, all das, was in dieser Glückseligkeit Jesus genannt hat. Und dann sagt er, und wenn trotzdem ihr das als Leiden erlebt, wisst ihr was? Erinnert euch, was auf euch wartet. Erinnert euch, warum ihr das erlebt und was kommt. Und er malt ihnen oder erinnert sie daran, dass sie, freut euch, denn euer Lohn ist wo? Im Himmel. Noch nicht da, aber er kommt. Und das ist die Motivation, das ist die Perspektive. Wichtig, weil das hat was mit dem Herzen, mit dem Jesus im Herzen heilig halten zu tun. Aber das ist die Perspektive. Und ich zu einem sagt Jesus, wisst ihr, was ihr bekommt? Dieses unvergängliche, herrliche Erbe, das Reich Gottes, das werdet ihr erben. Das lohnt sich. Es lohnt sich. Und dann sagt er, und das ist eigentlich ein Privileg, wenn es euch so ergeht, dann seid ihr, darf ich so sagen, dann spielt ihr in der gleichen Liga wie die Propheten. Und das ist ja schon nicht schlecht, oder? Er sagt, wenn ihr mit euch so umgehen, dann erlebt ihr genau das Gleiche, wie Elia erlebt hat, wie Jeremia erlebt hat, wie alle Propheten erlebt haben. Ihr seid in der gleichen Linie, in der gleichen Familie, ihr seid in dem gleichen Dienst wie sie. Das ist schon gewaltig, oder? Und nebenbei, sie werden auch das gleiche erben wie wir. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Aber in dieser Weise glaube ich und bin ich überzeugt, dass Petrus damit anfängt und sagt, wenn Gott will und wenn wir im Guten, in Barmherzigkeit, in Frieden stiften, in all diesen trotzdem Leiden erleben, erkennt darin die Glückseligkeit. Warum? Ihr erbt. All die, die diesen Dienst getan haben, haben genau das Gleiche erlebt. Und euch widerfährt nichts Ungewöhnliches. Und dann sagt er deswegen, schaut mal, das ist so herrlich. Wir sind zurück in Petrus, Kapitel 3, Vers 14. Schaut mal, was Petrus dann sagt. Was die Folge sein sollte. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken. Seid auch nicht bestürzt. Habt keine Angst. Das tut Not immer wieder, diese Stelle zu lesen. Vielleicht in solchen Situationen. Zu einem erinnert sie daran und sagt, ist es da steckt Glückseligkeit dahinter. Und dann sagt Folgendes, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, fürchtet nicht ihren Schrecken. Wir können auch anders sagen, lasst euch nicht von ihnen erschrecken. Lasst von ihnen, von euch nicht Angst einjagen. Lasst euch da nicht, wie war das Wort, ich habe es zu Hause nochmal, egal. Lasst euch da nicht in eine Phobie hineinbringen, sodass man eine Phobie entwickelt. So permanente Angst, Angstzustände. Ich glaube, das Wort, das wir haben, von David, glaube ich sogar, wenn ich mich nicht täusche, aber ich kann es nochmal nachschauen, wenn ich mich recht erinnere, wird sogar das Wort Phobie abgeleitet. Aber das heißt, hier geht es um Folgendes, dass man sich so reinsteigert, so permanent Angst hat. Und er sagt, lasst euch dann nicht in so einen Angstzustand bringen. Fürchtet euch nicht. Warum nicht? Warum nicht? Dann sagt er auch nochmal, seid auch nicht bestürzt. Also erschreckt euch nicht, fürchtet euch und erschreckt euch nicht. So, erschrecken ist ja, man hat es nicht erwartet, oh nee. So, man hat damit überhaupt nicht gerechnet. Und was Petrus damit sagt, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten, es gibt keinen Grund, sich da überrascht darüber zu sein. Sondern haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Wie kommen wir dazu, dass wir keine Angst haben? Wie können wir dieses Leiden überwinden? Wie können wir in Leiden eine Glückseligkeit erleben? Wie können wir in Leiden Freude erleben und keine Angst haben und nicht erschrocken sein? Der Weg ist wie? Christus im Herzen heilig halten. Das bedeutet Folgendes, Perspektivenwechsel. Schaue ich auf die Feinde, schaue ich auf die Verleumder, schaue ich auf ihr Drohen, dann kriege ich Angst, ist klar. Und Petrus sagt, in eurem Herzen soll nicht das Raum haben, nicht die Feinde sollen Raum haben, nicht die Ängste sollen Raum haben, sondern Christus. Und zwar wie? Und dann wird uns erklären, in welcher Weise, wird uns gleich zeigen, wie wir Christus im Herzen heilig halten müssen. Und das hat was mit dem, er ist hingegangen und hat gepredigt und so weiter. Dazu kommen wir gleich. Das hat was damit zu tun. Petrus sagt, vergesst nicht, wer Jesus ist. Vergesst nicht, wer er ist und vergesst nicht, was er tut. Schaut mir mit mir ein kurzer Sprung, Vers 22. Er fasst es da nochmal gut zusammen. Der ist zu Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. So, welchen Christus müssen wir im Herzen heilig halten? Er wird sagen, der gestorben ist, der auferstanden ist und der regiert und sitzt zu Rechten Gottes und ihm ist alle Macht gegeben. Haltet in diesen Jesus in euren Herzen heilig. Lasst euch von dieser Wahrheit und von dieser guten Nachricht nicht abbringen und von niemand Angst einjagen, als widerfahre euch etwas Fremdes oder etwas Überraschendes. Vertraut Jesus. Er vermag das. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Feinde besiegt. Und ich glaube, da liegt das Geheimnis der Glückseligkeit in Leiden. Christus im Herzen heilig halten, sich auf ihn ausrichten, auf ihn hoffen, mit ihm rechnen, auf ihn warten, ihm vertrauen, zu ihm beten, sich bei ihm bergen und wissen, wer er ist und was er tut. Und dann, und jetzt ganz ehrlich, dann kann ich mir vorstellen, dass man das auch die Angst dann weicht. Ihr versteht, was ich meine, gell? Wenn ich dann irgendwo in einer Angstsituation bin und auf einmal kommt so ein Kerl zu mir hier, so ein Schrank, dann denke ich, gut, da könnte die Angst, er könnte mich beschützen. Wenn da so ein Fünfjähriger kommt, dann haben wir gemeinsam Angst. Kommt ein großer, starker Mann, dann könnte meine Angst schon weniger werden. Warum? Ich vertraue, okay, der könnte mich beschützen. Hier, wir wissen, nicht nur in unseren Herzen, sondern auf dem Thron Gottes sitzt dein und mein Jesus, dein und mein Erlöser, der dich liebt, bei deinem Namen gerufen hat, den du mit unausforschlicher Liebe liebst und über ihn jubelst, dein Herr, und du weißt, er ist der König der Könige, ihm ist alles unterworfen. Der liebt dich, wer kann was gegen dich haben? Weder Himmel noch groß, wie auch immer, ihr versteht. Verlieren wir diesen Blick, kriegen wir Angst. Halten wir unseren Herrn in unserem Herzen heilig, sondern wir ihn ab? Schützen wir unser Herz, dass nichts anderes da Platz haben? Dann kommt unser Herz zur Ruhe. Das ist mein Zeugnis. In meinen schwierigen Zeiten kommt so mein Herz zur Ruhe. Dann erinnere ich mich daran, an die Verheißungen. Da erinnere ich mich an meinen Herrn, was er fähig war, fähig ist und fähig sein ist, wird. Und dann komme ich wieder zur Ruhe. Wirklich, dann komme ich wieder zur Ruhe. Dann kommen auch alle meine Ängste und meine Sorgen werden klein. Ich vertraue Jesus das an und sage, er wird es tun. Also das ist ein Grund, eine Haltung in Leiden, die Petrus uns vor Augen hat. Also vergiss nicht, dass darin eine Glückseligkeit liegt. Das ist unser Glück. Leiden ist unser Glück. Warum? Weil wir dadurch zu denen gehören, die Anteil haben am Evangelium, die Anteil haben am Reich Gottes. Uns widerfährt nichts, was nicht ihr alle anderen schon auch erlebt haben. Wir gehören dadurch, andersrum, ein Kennzeichen des Leidens ist ein Kennzeichen der Kinder Gottes und somit der Erben. Also das ist das Erste. Das ist nichts Neues, wie gesagt, wir haben es allen anderen Abschnitten immer wieder schon uns angeschaut. Und das Zweite ist, Petrus sagt, das ist eine Gelegenheit. Und das ist jetzt gut, wenn wir das nochmal genauer anschauen. Er sagt, es ist eine Gelegenheit, um Zeugnis zu geben. Ich lese Vers 15. Also sagt, nicht Angst haben, nicht fürchten, sich nicht verkriechen, sondern haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zuschanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. So, das ist das Zweite. Petrus sagt, es ist eine Gelegenheit, statt Angst zu haben, statt sich zu fürchten und sich zurückzuziehen, wir sollen eine Bereitschaft an den Tag legen. Das ist eine Gelegenheit, das Evangelium oder das, was wir glauben, zu bezeugen. Das ist übrigens die Stelle, mit der die Apologetik begründet wird. So, das ist der Text, wo man sagt, wir müssen für unseren Glauben kämpfen. So, habt ihr schon mal gehört, die Apologeten? Ja? Die Apologeten sind die, die sich mit allem und jedem anlegen. Die kämpfen für das Evangelium und das ist gut. Und es gibt Menschen, die beruft Gott zu diesem Dienst und die sind Apologeten. Das heißt, sie haben großes Anliegen, das Evangelium zu verteidigen und führen Dispute und Diskussionen und schreiben Artikel und Bücher und Kommentare und was auch immer, um einfach für das Evangelium zu kämpfen. Und bei all dem Guten, manchmal schießt man da über das Ziel hinaus. Denn oft ist dieser Kampf nicht das, was hier in dieser Stelle steht. Diese Apologetik ist nicht offensiv nach vorne gehen und jeden bekämpfen, der nur etwas gegen das Evangelium sagt. jede Strömung und jede Bewegung und jede Lehre und jede Irrlehre und alles mit allem sich auseinandersetzen und zu allem seinen Senf geben und zu allem alles kommentieren und alles vernichten und alles sofort ein Buch schreiben, sobald irgendwas, und sofort einen Vortrag darüber halten und sofort das machen. Und das ist nicht das, was Petrus fordert. Das ist nicht Apologetik. Petrus sagt Folgendes: Seid aber jederzeit bereit. Wann ist jede Zeit? Was meint er mit jeder Zeit? Rennt rum jederzeit und kämpft. Das ist nicht, was er sagt. Jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch fordert. Wann sollen wir uns von unserem Glauben Zeugnis geben? Wann müssen wir Rechenschaft geben? Wenn die Leute kommen und sagen, warum machst du das und machst du das nicht? Wir werden ab Kapitel 4 werden wir sehen, warum lebst du nicht mehr so? Warum machst du bei diesem und diesem nicht mit? Wenn sie anfangen, uns zu verleumden, im guten Wandel, sie machen Böses, wir tun Gutes. Sie schimpfen, wir segnen. Sie fluchen, wir nicht. Und die sagen, das kann doch nicht wahr sein. Was stimmt mit dir nicht? Wieso erträgst du das? Ich schlag dich, du schlägst nicht zurück. Warum machst du das nicht? Und jetzt ist die Gelegenheit da. Jetzt ist die Gelegenheit da, ihnen das Zeugnis zu geben und zu sagen, weißt du warum nicht? Weil Jesus dich genauso liebt wie mich. Jetzt ist die Gelegenheit über die Hoffnung. Weißt du, dieses Leben ist nicht das eigentliche. Ich warte auf ein anderes. Dieses Fleisch ist vergänglich, ich bekomme Neues. Dieses Haus ist nicht das eigentliche, auch wenn du es mir nimmst. Alles, das ist es nicht. Das ist es nicht, worauf ich hoffe. Das ist es nicht, wofür ich lebe. Wie nicht dafür? Nein, ich habe eine andere Hoffnung. Ich habe eine andere Zukunft. Ich habe ein anderes Ziel. Von was redest du? Die Situation ist, im guten Wandel vor der Obrigkeit lebt man, im guten Wandel vom Herrn lebt man, im guten Wandel von einem ungläubigen Mann lebt man. Und sie ertragen das nicht und sie hassen das und sie fügen Leid zu. Aber wir reagieren nicht so, wie sie denken, dass wir reagieren. Und sie fragen, warum reagiert ihr nicht so? Und dann sagt Petrus, und dann könnt ihr jederzeit, jedem gegenüber, da macht ihr keinen Unterschied, sagt allen dann, die euch von euch dieses Zeugnis haben wollen, die zu euch kommen und sagen, warum, was ist da los? Kannst du Zeugnis geben? Es geht um die Bereitschaft, um eine Herzenshaltung. Ich bin bereit, für meinen Herrn zu leiden und ich bin bereit, für die Gerechtigkeit zu leiden und ich bin bereit, durch dieses Leiden ein Zeugnis zu geben. Ich weiß, was ich denn sagen soll. Wenn sie mich fragen, ja, warum leidest du? Keine Ahnung, irgendwie, Gott hat mich verlassen. Ja, ich weiß nicht, warum leidest du? Ja, irgendwie, die mögen mich nicht. Ja, warum leidest du? Ich weiß nicht, immer, keine Ahnung, ich habe Pech. Ich habe keine Ahnung, warum ich leide. Voll ungerecht, gell? Ja, du armer Kerl. Da haben wir ein schönes Zeugnis abgelegt. Das ist keine Bereitschaft. Petrus fordert eine Grundhaltung. Eine Grundhaltung in Leiden, Verantwortung zu übernehmen, jedem gegenüber Rechenschaft von der Hoffnung zu geben, die in uns ist. Und jetzt ist es klar, wenn ich aber keine Hoffnung habe, von was will ich Zeugnis geben? Aber wenn ich diese Hoffnung in mir habe und diesen Glauben in mir habe, das gilt es zu bezeugen. Und jetzt ist wichtig. Schaut mal, wie ist die Apologetik nach Petrus, nach etwas Petrus? Es ist nicht aggressiv. Es ist nicht scheltend. Es ist nicht vernichtend. Es ist nicht diskreditierend. Schaut mal, wie diese Apologetik stattfindet, Vers 16. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Ich hoffe, ich konnte euch davon überzeugen, zu sagen, wenn wir gegenüber Obrigkeit, nehmen wir nochmal als Beispiel, oder nehmen wir ein Beispiel einen Ehemann, Ungläubigen, wenn wir sie ständig beschimpfen, wenn wir sie ständig verleumden, als böse titulieren, als unfähig titulieren und teuflisch und was auch immer, wenn wir so mit ihnen umgehen, dann können wir nicht erwarten, dass sie von uns ein Zeugnis über unsere Hoffnung annehmen. Wenn wir ständig die Menschen, die wir anscheinend zu gewinnen suchen, verfluchen, wie wollen wir sie für das Evangelium gewinnen? Wenn wir sie ständig beschimpfen, ja, warum beschimpfst du mich? Ja, wegen der Hoffnung in mir. Ja, welche Hoffnung? Ja, dass auch du gerettet wirst. Was? Versteht ihr, was ich meine? Deswegen sagt Petrus sofort, die Apologetik, die hier ist, ist sehr sanft. Die ist nicht aggressiv. Sie vergeltet nicht im gleichen Maß, sie bekämpft nicht im gleichen Maß. Sie ist sehr gewinnend suchend. Die ist nicht aggressiv, die ist sanftmütig. Und die ist mit Ehrerbietung. Wisst ihr, was das bedeutet? Mit Respekt. Ich will mich da nicht rausnehmen. Im Eifer, ich wollte schon sagen im jugendlichen Eifer, aber mittlerweile darf ich das ablegen. Lang darauf gewartet, bis ich sagen kann, nicht mehr jugendlich. Ja. Aber oft ist es so, im Jugend oder im Eifer schießt man da übers Ziel hinaus. Und ich will es so sagen. Und ob Bruder oder nicht Bruder, Schwester oder nicht Schwester, da wird ausgeteilt und gekämpft und bekämpft. Wird beschimpft und degradiert. Petrus sagt, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir von unserem Glauben Rechenschaft geben, dann achtet darauf, wie ihr mit ihnen redet. Schaut, ob das in Sanftmut ist oder, ich kenne das. Manchmal stehst du da und denkst, oh. Manchmal bin ich nach Hause gegangen und dachte, eigentlich wollte ich ihn gewinnen, ich hab ihn heute verloren, weil ich habe zurückgeschimpft. Neulich war es wieder so eine Situation, ich stehe da und ich weiß, Willi, Sanftmut. Er redet zu mir und ich höre gar nicht, was er sagt, ich weiß nur, er schimpft über mich und ich denke, Sanftmut. Ehrerbietung, wie kann ich ihn ihm ehrerbieten? Und dann sage ich, lieber Bruder, gut, das ist ein Kampf. Aber dazu, das ist, wo ich sage, wo Petrus sagt, seid bereit dazu. Und ich frage, ob wir überhaupt dazu bereit sind. Nein, mein Recht. Ich habe ja Recht und das ist ja Irrlehre, das ist ja falsch, das ist ja teuflisch, das ist ja menschenverachtend, frauenverachtend, das ist ja alles. Und Recht. Und ich hoffe, ihr erinnert euch an all die Bibelstunden, die wir in den einzelnen Situationen verbracht haben und darüber nachgedacht haben, mit was für einer Haltung müssen wir das tun, um Jesus Ehre dazu geben. Darum geht es hier Petrus. Er spricht davon und sagt, mit Sanftmut und Ehrerbietung. Christliche Apologetik ist mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und ich muss euch ehrlich sagen, eins um andere Buch könnte ich so ins Feuer werfen und mit Luther sagen, eine streuende Epistel, weil da alles andere da ist als Sanft und Ehrerbietung. Damit gewinnt man keine Menschen. Vers 16 sagt er, aber mit Sanft und Ehrerbietung und habt ein gutes Gewissen. Also mit was für einer Art und Weise müssen wir Zeugnis geben? Sanftmut, Ehrerbietung, das heißt in der Haltung, mit Respekt jemand behandeln. Schwere Lektion, aber wichtig. Und dann sagt er aber, und mit einem guten Gewissen. Was meint er damit? Mit einem guten Gewissen. Damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleugnen, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Damit ihr nicht das eigentlich tut, was man euch eigentlich vorwirft. Damit ihr sagen könnt, nein, ich habe ein gutes Gewissen vom Herrn. Ich leide nicht, weil ich eben Böses mit Bösem vergelte. Ich leide nicht, weil ich nicht sanftmütig bin oder weil ich ständig Krieg statt Frieden suche, sondern ich habe ein gutes Gewissen vor Gott. Ich weiß, ich tue Gutes, ich tue nicht Böses. Ein guten Gewissen. Das ist was sehr, sehr Kostbares. Und das sind in dieser Weise, sagt Petrus, in dieser Weise können wir Menschen und in diesen Situationen, in denen wir uns befinden, die alles andere als einfach für uns sind, in diesen Situationen können wir ein heiliges Priestertum in dieser Welt sein. So können wir Menschen gewinnen. In Leiden, sie für das Evangelium zu gewinnen, indem wir interessanterweise, guck mal, bei den Frauen heißt es, und die Frauen sollen ihre Männer gewinnen ohne Wort, richtig? Haben wir gelesen, sondern durch einen stillen und sanftmütigen Geist. So, tut's Gutes, nicht Böses, sagt Petrus. Jetzt sagt er, bedeutet das, dass die Frauen den Männern nie was sagen sollen, nur tun und nie das Evangelium verkündigen? Nein, dann sagt Petrus, und wenn dann sie euch fragen, ja, warum machst du das so? Dann kann man Zeugnis geben. Dann kann man mit einem sanftmütigen und mit einem guten Gewissen und mit Respekt dem Zeugnis von dem Glauben sagen, das man selbst hat. Hohe Berufung, richtig? Hohe Berufung. Aber darum geht es. Das ist, was Petrus hier wirklich nochmal für all diese Gruppen und für all die Situationen zusammenfassend sagt. Dann lesen wir noch eins und dann kommen wir schon zu unserem nächsten Abschnitt. Denn es ist besser, sagt er, oder ich lese noch, und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euer guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeht. Ah, das haben wir. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes zu leiden, als für Böses zu leiden. Also ich fasse es nochmal diesen Abschnitt zusammen. Wenn Gott will, warum will er? Unter anderem, weil wir ihn durch und in den Leiden Menschen ein Zeugnis von der Hoffnung geben können. Und jetzt, wisst ihr, was jetzt kommt? Und das ist unser Kontext, das ist unser roter Faden. Und jetzt sagt er, und jetzt schaut euch mal Christus an. Auf welchem Weg hat Jesus oder Gott Menschen gewonnen? Und jetzt kommt unser Abschnitt. Jetzt lese ich ihn. Ab Vers 18. Es beginnt, denn es hat auch Christus. Mit dem Denn sagt, okay, das ist jetzt eine Begründung. Und er malt uns jetzt ein Vorbild. Wie kann man ein Zeugnis im Leiden, wie kann man von der Hoffnung Zeugnis geben mit Sanftmut und respektvoll? Wie kann man das jetzt tun? Und er sagt, schaut euch Christus an. Schaut mal, warum hat Christus gelitten? Wie hat Christus gelitten? Mit welchen Folgen hat er gelitten? Das ist jetzt das, was wir in unserem Herzen heilig. Ich sage es nochmal, Petrus sagt nicht, ach übrigens, also ihr leidet und gebt Zeugnis darin und macht das bitte gut. Und übrigens, ich wollte euch noch erzählen, Jesus war in der Hölle und hat den Leuten auch gepredigt. Das macht nicht viel Sinn für mich, vielleicht macht es für euch Sinn. Wenn er sagt, denn es hat auch Christus, da geht sein Gedanken weiter. Er argumentiert, er belegt es jetzt ihnen, er gibt ihnen ein Vorbild im Leiden, vom Zeugnis geben, von der Hoffnung geben. Jetzt geht es darum. Gucken wir uns das an. Endlich kommen wir dahin. 3 Jahre darauf gewartet. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott. Jetzt verstehen wir es. Warum hat Jesus gelitten? Damit er uns zu Gott führe. Das ist das Ziel der Leiden gewesen. Jesus war gerecht und hat als Gerechter für deine und meine Sünden gelitten, richtig? Das ist, was Petrus sagt. Er war gerecht und obwohl er gerecht war, nichts Falsches tat, hat er gelitten. Aber dieses Leiden, dieses ungerechte Leiden oder als gerechter Leiden, hatte Gott als Ziel deine und meine Rettung. Dadurch wurden deine und meine Sünden gesühnt. Das heißt, gebt Hoffnung, gebt Zeugnis von diesem Evangelium. In gewisser Weise gebraucht Gott unsere Leiden, damit wir Menschen zu Gott oder zu Jesus führen. Das ist dieses, ihnen das, diese Hoffnung vom Evangelium geben. Er ist auch für dich gestorben. Wir können auch sagen, er kann auch dir die Kraft geben, auch das neue Leben geben, neue Perspektive, neue Hoffnung, ein neues Erbe, ein Sinn vom Leben, all diese Dinge. Also das ist jetzt das Bild. Petrus sagt, schaut euch Christus an, schaut mal, durch sein Leiden hat er Menschen gerettet, uns gerettet. Das ist ein Vorbild. Ich frage euch nochmal, wie viel wert sind uns die Menschen? Wenn wir ihnen nur Böses suchen und nicht wollen, dass sie gerettet werden, also mit dem will ich nicht im Himmel sein. So, lieber ihm nichts erzählen, so kommt er noch zum Glauben, dann habe ich ihn in der Backe. Dann sind wir noch im Himmel zusammen, will er nicht mal auf der Erde mit ihm zusammen sein. Oder haben wir so viel Mitleid mit ihnen, dass wir sagen, wenn sie so weiterleben, die werde ich im Himmel nicht sehen. Die Motivation und die Kraft Jesu für uns zu leiden war, uns zu retten. Ich will an dieser Stelle so viel euch sagen, möge Gott uns so viel Liebe für die Verlorenen schenken. Möge er uns so die Not vor Augen malen, unser Herz so zerschmachten lassen, dass diese Menschen uns nicht egal sind. Und dass wir sie zu retten suchen und nicht zu verdammen. Dass wir zu gewinnen suchen und nicht zu verfluchen. Dass wir sie segnen wollen und nicht fluchen wollen. Möge Jesus uns seine Augen geben. Möge Jesus uns sein Herz geben, damit wir für die Verlorenen das gleiche Anliegen haben wie er. Und ich sage euch ehrlich, wenn er es uns nicht gibt, wir Menschen, wir richten uns nur nach uns. Die anderen sind uns egal. Sogar in der Rettung, Hauptsache ich bin gerettet. Und einer sagt, man darf nur einmal egoistisch sein in Bezug auf deine eigene Rettung. Was war die Haltung Moses? Was war die Haltung Paulus? Die, die ihn gesteinigt haben, die ihn verworfen haben, die permanent gesagt haben, wer hat dich über uns eingesetzt? Die ihn jedes Mal, wie oft verleumdet, angegriffen, verworfen, gesagt, nimm meins und nimm dafür sie. Von wegen, an einem Punkt darf man egoistisch sein. Das ist nicht das Herz, das ist nicht die Gesinnung Christi. Also die Gesinnung Christi kommt noch, aber der Punkt ist jetzt hier, das Beispiel, das Vorbild Christi. Ja, das Vorbild Christi. Also, und jetzt sagt er, der Gerechte für die Ungerechten, das Ziel, damit er uns zu Gott führe. Und jetzt, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Warum sagt es Petrus jetzt hier? Er sagt, dieses Anliegen und diese Mission, dieses Unternehmen, Menschen zu gewinnen im Leiden, kann das Leben kosten, zwar das fleischliche, das irdische Leben. Es hat Jesus das Leben gekostet. Er ist für die Menschen gestorben, dem Fleisch nach. So weit ist er gegangen, hat ihn das Leben gekostet. Er hat sogar das hingegeben. Und deswegen sagt er, getötet, um uns zu retten, zwar getötet nach dem Fleisch, aber, und jetzt sagt er, aber lebendig gemacht nach dem Geist, durch den Geist, im Geist. Das heißt, die konnten ihn zwar körperlich töten, aber geistlich eben nicht. Er ist geistlich lebendig gewesen. Als Jesus am Kreuz starb, es gab ja mehrere Worte, die er da gesprochen hat. Kennt ihr die so ein bisschen? So, unter anderem, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als Jesus stirbt, bevor er ausatmet, wisst ihr, was er sagt? Vater, dir übergebe ich dir meinen Geist. Wem hat Jesus seinen Geist übergeben? Vater, richtig? Und was hat der Vater mit seinem Geist gemacht? In die Hölle geschickt. Für 3 Tage. Und der Schächerer, der Räuber, nach einer Attacke von Schmähungen und Verfluchen und kommt er zur Einsicht aus Gnade und dann sagt er, oh, wir können das nicht tun, er leidet zu Unrecht, wir zu Recht, das ist die Erkenntnis, wir sind Sünder, er ist nicht. Und dann verheißt ihm Jesus was? Heute wirst du mit mir im Paradies sein. In 3 Tagen wirst du mit mir im Paradies sein. Ich muss erst in die Hölle und dann sehen wir uns wieder im Himmel. Passt irgendwie auch nicht, gell? Was sagt jetzt unsere Stelle? Wir lesen. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde. In die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet worden sind. Mal bis dahin. Hier haben wir jetzt das Vorbild Jesu. Und jetzt sagt uns Petrus, das ist kein einfacher Satz. Bevor ich euch kurz was aufzeige, jetzt hätte ich gerne, dass die Zeit stehen bleiben würde. Ja. Bevor ich euch kurz was zeige und damit euch nach Hause schicke mit zum Prüfen und Nachdenken. Je nach Übersetzung, wir haben eine Ursprache im Hebräisch oder Griechisch, das Neue Testament ist in Griechisch und es ist keine einfache Kunst, ihr könnt Wolfgang fragen, er hat mit einer Übersetzung gearbeitet. Es ist schwierig, aus dem Griechischen ins Deutsche zu übersetzen und vor allem so, aus der griechischen Grammatik, dass wir im Deutschen einen lesbaren Satz haben. Das heißt, wenn wir einfach 1:1 das übersetzen würden, ist es sehr holprig. Deswegen sind wortgenaue Übersetzungen oft holprig zu lesen. Viele mögen es nicht, sagen, verstehe ich nicht. Und je nach Übersetzung und je nachdem, wie weit man gehen will, je nachdem, wie viel Einfluss man auf den Inhalt nehmen will, fügt man Dinge hinzu, damit ein Satz vollständig, verständlich, klar ist. Und so gibt es Übersetzungen, die versuchen einfach sinngemäß zu übersetzen, damit man den Sinn versteht. Es geht gar nicht Wort für Wort, sondern einfach die Sinneinheit. Und es gibt Übersetzungen, die sagen Wort für Wort, aber wenn ich Wort für Wort das übersetze, das ist schwierig zu verstehen. Und dann beginnt man, Wörter hinzuzufügen, die uns helfen, diesen Satz in der deutschen Grammatik besser zu verstehen, aber genauso auch inhaltlich besser zu verstehen. In meisten Bibelübersetzungen findet man diese Wörtchen in Klammern gesetzt. Bei mir sind das so 2 Klammern, manche so. Und wenn ihr jetzt, ich mache euch ein Beispiel, schaut mal mit mir Kapitel 3, Vers 8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe. Und bei mir steht beim voll so eine Klammer. Das heißt, das haben die Übersetzer dazu getan, um dir und mir zu sagen, also nicht nur vollbrüderliche, also das ist schon ein Hinzufügen von einer Bedeutung, eine Deutung dieser Aussage, ohne dass wir jetzt darauf eingehen. Ihr versteht, was ich meine, ja? Dann wissen wir auch, wir müssen voll dieser Liebe sein. Nur als Beispiel. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Zum Beispiel Vers 11. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Und dieses sind gerichtet steht in Klammern. Man kann so lesen, denn die Augen des Herrn auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Und wenn man das so liest, denkt man, das ist kein vollständiger deutscher Satz. Und dann sagt man, schreibt man, sind gerichtet. Hat man verstanden, man hat Psalm 34 gelesen, hat man verstanden, Gott achtet auf die, Gott schaut auf sie, die Augen sind auf sie gerichtet und so weiter. Ihr versteht das Prinzip, ja? Und so finden wir in der Bibel ganz viel von solchen Hinzufügungen, die uns helfen, den Text besser zu verstehen. Und ich behaupte, das ist schon Auslegung. Das ist schon, und je nachdem, mit was für eine Theologie die Ausleger sind, dementsprechend natürlich so. Jetzt, warum sage ich euch das? Den Satz, den ich euch gleich vorlese, der ist nicht einfach. Und ich meine, es wäre gut, wenn man da ein paar solche Zusätze hinzutun würde, dann würde dieser Satz nicht so kompliziert sein. Ich zeige euch, was ich meine. Ich lese euch Vers 19. In diesem ist er hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren. Mal bis dahin. Wenn ich so den Satz lese, einfach so, und ihr keine Prägung, keine irgendwas, was macht, versteht ihr diesen Satz? In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. In was? Harry, kannst du kurz die nächste Folie machen? Ich gebe euch ein paar Fragen. In diesem, In welchem? Was meinte in diesem? Da müssen wir uns Gedanken machen. Ja, in welchem? Das hat was mit dem Kontext zu tun, aber wir müssen uns fragen, in welchem diesem? Wie ist er hingegangen? So, in diesem, sagt Nächste, ist er auch hingegangen? Wann, wohin? Also wer, wenn wir das beantwortet haben, in diesem, die nächste Frage ist, hingegangen, nur nebenbei, hier steht nicht herabgestiegen. Das ist ja herabgestiegen ins Reich der Toten. Hingegangen. Ist noch gar nicht von einer, ist noch gar nicht von einem Höhenunterschied hier die Rede. Ist auch hingegangen. Wann ist er hingegangen, die Frage? Wann ist er hingegangen? Wohin ist er hingegangen? Die nächste Frage. Und hat den Geistern. Welchen Geistern? Welchen? Wer sind diese Geister, gell? Das ist eine wichtige Frage. Nächste Frage. Im Gefängnis. Welchem Gefängnis? Wo? Wo ist er hingegangen und hat welchen Geistern in welchem Gefängnis gepredigt? Nächste Frage. Was hat er da gepredigt? So, von den Hingegangen ist er gepredigt. Was? Was hat er dann gesagt? Nächste Frage. Die einst ungehorsam gewesen waren. Wie waren sie ungehorsam? Wogegen waren sie ungehorsam? Die Geister waren mal ungehorsam. Von welchem Ungehorsam ist da die Rede? Nächste Frage. Als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, was wartete die Langmut Gottes ab? Auf was wartete die Langmut Gottes? Das sind dieser schwierige Satz, die müssen mit Fragen reingehen. Ich möchte euch eine Lösung, ganz kläglich, ganz bescheiden, die Lösung von diesem Satz euch geben. Kannst du, Harry, die nächste Folie geben? Und diesen Ansatz werde ich euch in der nächsten Bibelstunde auslegen. Ich habe euch in Klammern das hineingesetzt, was ich denke, ist gut, wenn wir es hineinsetzen, um diesen Satz besser zu verstehen. Und dann ist das nicht mehr so mystisch und nicht mehr so schwierig für meinen. Ich möchte euch vorlesen. Schreibt noch. In diesem Geist ist er auch damals hingegangen und hat den Geistern, die jetzt im Gefängnis sind, gepredigt, die einst der guten Botschaft ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs das Gericht abwartete. So verstehe ich diesen Satz. Und das, was jetzt da in Klammern, das habe ich jetzt hinzugefügt, damit dieser Satz Sinn macht. Hier in diesem Geist, in welchem Geist, wie ist er hingegangen? Im Geist, denn wir lesen, schaut mal, da heißt es, und lebendig gemacht nach dem Geist. Und in diesem Geist, das heißt, wie ist Jesus hingegangen? Es geht um ihn. Er ist Jesus. Wie ist er hingegangen? Im Geist. Und also im Geist ist er auch hingegangen. Wann ist er hingegangen? Ich behaupte, damals. Es gab eine Zeit, als er hingegangen ist. Wisst ihr wann? Die Stelle sagt es mir. In den Tagen Noahs, als Gott in seiner Langmut abwartete. In diesen Tagen ist Jesus hingegangen. Nicht nach dem Tod, nach dem Kreuz, sondern in den Tagen Noahs ist er hingegangen. In den Tagen Noahs, damals, deswegen habe ich angefügt, damals hingegangen und hat den Geistern, welchen Geistern? Die Geister, die im Gefängnis sind. Und wann sind sie im Gefängnis? Jetzt im Gefängnis. Die jetzt im Gefängnis sind, gepredigt, die einst der guten Botschaft ungehorsam gewesen waren. Wer sind diese Geister? Das sind die, die der guten Botschaft nicht gehorsam waren. Wann waren sie der guten Botschaft nicht gehorsam? Als Gott sie oder als Christus sie ihnen verkündigte. In der Langmut Gottes hat Gott lange Zeit gewartet und hat gepredigt durch den Geist Christi. Wann war das? Wann ist Christus hingegangen und hat in den Tagen Noahs gepredigt? Jetzt hoffe ich, dass nicht viel verloren gegangen ist durch die vielen Jahre des Petrusstudiums. Was haben wir gelernt? Was haben wir gelernt über Petrus, über die Rettung, über die gute Nachricht, über das Evangelium? Was haben wir gelernt vom 1. Petrus 1, Vers 9 und folgende? dass der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete. Richtig? Der Geist in den Propheten. Da heißt, der Geist Christi war in den Propheten und hat durch sie die gute Nachricht, das Evangelium Gottes, schon immer gepredigt. Schon immer gepredigt. Verkündigt. Geht mit mir 2. Petrus kurz. 2. Petrus. Vers 5. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als Acht neben den sieben anderen bewahrte, als die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Und Sodom und so weiter. Wie bezeichnet Petrus den Noah? Als ein Prediger der Gerechtigkeit. Ein Prediger der Gerechtigkeit. Er war ein Prediger. Wie wird man zu einem Prediger? Wie haben die Propheten gepredigt, die Gerechtigkeit? Durch den Geist Christi. Ich sage euch, was ich glaube, was diese Stelle sagt, und in den nächsten Bibelstunden werde ich versuchen, euch zu argumentieren und euch versuchen, auch die verschiedenen Positionen kurz zu zeigen und darauf einzugehen. Vom Gedankengang her ist Folgendes, vom roten Faden her. Petrus erklärt die Notwendigkeit der Leiden, um Zeugnis in dieser gottverlassenen Welt zu sein. In Kapitel 4, Vers 7 sagt er, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Petrus sagt, wir leben jetzt am Ende aller Dinge. Und Gott hat schon mal eine Menschheit gerichtet am Ende Zeit aller Dinge. Das war wann? Bei Noah. Und was Petrus macht, sagt Folgendes, so wie damals es war, es gab schon mal ein Ende aller Dinge. Es gab schon eine Zeit, in der Gott verkündigte, in Gott predigte, in Gott in Langmut abwartete und in denen durch Leiden hindurch Menschen gerettet werden sollten. Und es gab Reaktionen schon darauf. Und er zieht die Parallele von da zu heute. Und er sagt, in dieser Weise, wir müssen es verstehen, in gleicher Weise, so wie da, so ist es auch jetzt hier. Und deswegen gebraucht er diesen ganzen Abschnitt von Noah. Er macht jetzt keinen riesen Gedankensprung und will irgendwas über irgendwelche Engel, die irgendwelche mit Frauen geschlafen haben, uns erklären. Sondern was er macht, ist, er zeigt nach dem gleichen Prinzip, es geht um ein Prinzip. Christus war da, er hat schon gepredigt. Und Gott hat in Langmut gewartet und hat gewartet und gewartet. Und sind Menschen gerettet worden? Nicht viele, nur wie viele? 8 gerade mal. Die anderen wurden gerichtet. Wir leben in der Zeit, in der Gott noch in seiner Langmut abwartet, bevor das Gericht kommt. Und wisst ihr was? Was wir sein sollten? Wie Noah? Prediger der Gerechtigkeit. Das ist unsere Aufgabe. Wir werden das im Einzelnen anschauen. Ich habe schon mal euch die Stoßrichtung gegeben. Mein Verständnis, ich werde erklären euch, warum das mit diesen Engeln ja einfach nicht passt, warum die Höllenfahrt einfach in meinem Verständnis nicht möglich ist und auf die verschiedenen Argumentationen, wem Jesus gepredigt hat, waren das Geister, wer sind diese Geister, wenn es nicht Geister, wenn Menschen, was hat Jesus da hätte tun sollen, ja, nein, da will ich im Einzelnen mit euch drauf eingehen und das mit euch ein bisschen durchkauen, damit einfach mehr Licht da hineinkommt. Mir ist aber wichtig, dass wegen dieser Anmarsch, dass wir den roten Faden nicht vergessen, nicht verlieren, vor Augen haben. Sonst wird es komisch, sonst wird es schief. Ich hoffe, ich möchte beten. Herr, möchtest du Gelingen schenken, dass wir an dieser Stelle wirklich nah bei deinem Wort und nicht bei Fabeln bleiben. Dass wir die Botschaft verstehen und dass diese Botschaft Sinn macht und Hoffnung gibt und die Bereitschaft auch jetzt zu leiden und ein Zeugnis deines Evangeliums zu sein. Herr, öffne uns dein Wort, damit wir es verstehen. Lehre du uns, bestätige du, was von dir ist. Nimm weg, was menschlich, was von mir ist. Das vermagst du. Ich danke dir dafür. Amen.